von Binnenland und Waterkant. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk.
Ja, schönen guten Abend. 2 Stunden ein Gast, das ist das Konzept dieser Sendung. Normalerweise heute, sage ich mal, ein Gast, der viele andere mitbringt. Prinzen, Piraten, Paule, der ein Glücksgriff war, einen Ritter, ein Meerschweinchen und natürlich die Kinder vom Möwenweg. Unsere Kinder und Enkel haben ihre Bücher gelesen. Wir Eltern oder Großeltern haben sie vorgelesen. Wir haben sie gekauft, verschenkt, auch geliebt. Die unglaublich erfolgreiche und unglaublich wunderbare Kinder- und Jugendbuchautorin Kirsten Boye ist mein Gast. Schönen guten Abend.
Guten Abend, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Wie oft müssen Sie erklären, dass Sie Boye und nicht Boye heißen?
Ganz oft. Ganz oft. Früher habe ich es nicht getan. Ich habe gedacht, es ist mir ja gleichgültig, wie die Leute meinen Namen aussprechen. Aber in der letzten Zeit korrigiere ich schon immer und sage, dass ich Boye heiße, weil viele Leute es sonst mit J schreiben und wenn sie im Internet danach suchen, dann werden sie nicht fündig.
Dann wird man nicht gefunden, tatsächlich. Und das ist ja wichtig, wo Bücher
inzwischen
online
sehr
gekauft und verkauft werden. Haben Sie heute schon geschrieben?
Nein. Heute habe ich noch nicht geschrieben, aber ich bin dabei, was zu schreiben.
Oh, das müssen wir auch besprechen. Wie kommt man dazu, Bücher für Kinder zu schreiben? Wieso ist es ihr wichtig, auch gesellschaftliche Veränderungen ganz selbstverständlich zum Thema zu machen? Warum Groschenromane eine so große Bedeutung für Sie gehabt haben? Und wie gut es ist, dass sie dann doch was Anständiges auf Papier gebracht hat. Über all das werden wir reden. War das ein guter Klappentext?
Das war super.
Stimmt es, dass Sie Notizbücher und Butterbrotzettel vollgekritzelt haben als kleines Kind?
Notizbücher nicht, die hatte ich gar nicht. Aber Butterbrotpapier, ja. Also ich komme nicht aus dem Haushalt, in dem furchtbar viel Schreibpapier rumgelegen hätte. Und mein Vater hat aber sein Brot zur Arbeit immer in diesem Butterbrotpapier. Also das kennen Kinder heute eigentlich gar nicht mehr.
Nee, die haben diese Dosen, ne? Auch gerne ja schon in Bananenform, damit man die Banane reinmachen kann, obwohl sie doch eine Schale hat.
Und für den Apfel auch.
Da macht es Sinn, finde ich, bei der Banane.
Ja, da macht das Sinn, das stimmt. Beim geschnittenen Apfel vor allen Dingen, ja. Gut, aber das gab es ja alles damals nicht. Und dafür gab es aber zum Glück, denn die Dosen hätten mir ja nichts genützt, zum Glück gab es Butterbrotpapier. Und die erste Geschichte habe ich tatsächlich mit 5 Jahren geschrieben. Das weiß ich, weil meine Eltern die datiert haben. Ich glaube, die waren stolz, so, dass ihr Kind nun das gemacht hatte. Und als ich die Wohnung meiner Eltern ausgeräumt habe, habe ich die dann tatsächlich gefunden und habe mich unglaublich drüber gefreut. Sie ist nicht einfach zu lesen. Weil
wegen des Papiers oder wegen des Inhalts?
Weder noch. Wegen meiner doch sehr begrenzten Schreibfähigkeit. Also es gibt keine Lücken zwischen den Wörtern. Sie müssen sie wirklich laut vorlesen. Und sowas wie Rechtschreibung ist natürlich völlig undenkbar. Aber trotzdem habe ich am Ende schon einen 2. Band angekündigt. Den konnte ich aber nirgendwo mehr finden.
Dann warten wir noch drauf.
Wer weiß.
Oder?
Ja, wer weiß.
Ich habe auch was gekritzelt, nicht auf Butterbrotpapier, sondern ganz ordentlich am Computer. Und das ist ja meine besondere Aufregung. In dieser Sendung stellt sich der Gast selber vor und ich schreibe das auf in Ich-Form, damit Sie nicht mühsam nach Worten suchen müssen. Mhm. Aber bei einer Autorin ist man natürlich immer besonders aufgeregt, wenn man jetzt sowas aufschreibt. Die liest das ja sehr, sehr kritisch. Ich hoffe, es sind keine Rechtschreibfehler drin. Das hier wäre der Text. Und wenn Sie den vorlesen könnten, wäre ich Ihnen sehr dankbar.
Gut, mein Text von Jan Malte Andresen. Mein Name ist Kirsten Boye und ich schreibe Bücher. Das ist der erste Satz und der ist immer der wichtigste. Bevor ich nicht den ersten Satz gefunden habe, kann ich mit einer Geschichte gar nicht anfangen. Und ich habe viele erste Sätze finden müssen und unzählige, die darauf folgten. Ich schreibe für Kinder und Jugendliche. Vom Bilderbuch für die ganz Kleinen bis zu Romanen für Teenager. Wie viele Bücher von mir erschienen sind, weiß ich gar nicht so genau. Über 100 sind es auf jeden Fall. Überhaupt mache ich nicht gerne viel Aufhebens um mich. Das ist nun ein bisschen sehr bescheiden. Man nennt mich bescheiden. Wenn ich zu wichtigen Veranstaltungen gehe, muss ich das vorlesen?
Ja, Sie müssen vorlesen. Sie dürfen es aber natürlich auch jederzeit korrigieren.
Okay, wenn ich zu wichtigen Veranstaltungen gehe, suche ich nicht nach dem roten Teppich oder plaudere mit der örtlichen Prominenz. Es sei denn, es sind Menschen, die Stellschrauben drehen können. Das stimmt. Die etwas dafür tun können, was mir wirklich am Herzen liegt. Kinder zum Lesen zu bringen. Denn wenn wir nicht genug tun für das, was man Leseförderung nennt, dann gnade uns Gott. Mit meinen Büchern kann ich wenigstens einen entscheidenden Teil dazu beitragen. Ich liefere den Stoff zum Lesen. Damit habe ich angefangen, als wir vor jetzt schon mehr als 35 Jahren zuerst unseren Sohn und dann unsere Tochter adoptierten. Nach vielen Jahren als Lehrerin nur Mutter und Hausfrau zu sein, das war mir zu wenig. Mein erstes Buch heißt »Paule ist ein Glücksgriff« und das Thema ist, wenig überraschend, Adoption. Aber die Geschichte hat nur in zwei Punkten etwas mit unserer Familie zu tun. Tatsächlich sind unsere Kinder auch farbig und tatsächlich habe ich, wie die Mutter in dem Buch, einen unglaublichen Hausputz veranstaltet, als ich Besuch vom Jugendamt ankündigte. Das wird meinen Weg zur Autorin begleitet haben. Vielleicht anfangs kritisch, am Ende werde ich auch die Beamten überzeugt haben, mit meiner Möwenweg-Reihe ganz sicher, das weiß ich gar nicht so genau, aber da war schon zu spät. Damit hatte ich sie alle, habe ein modernes Bullabü geschaffen, mit Geschichten aus dem ganz normalen Alltag. Für ein unterhaltsames Buch braucht es nämlich gar nicht immer große Abenteuer. Mir ist es aber nicht nur wichtig, schöne, spannende und witzige Geschichten zu erzählen. Mir ist es auch wichtig, dass Kinder wirklich Kinder sein dürfen. Deshalb habe ich mit meinem Mann zusammen die Möwenweg-Stiftung gegründet, mit der wir zum Beispiel AIDS-Waisen in Swasiland unterstützen.
Gut, also das Bescheiden, das hören Sie gar nicht so gerne?
Meine Güte, also es wird inzwischen ständig von jedem gesagt, er ist bescheiden, jeder möchte gerne bescheiden rüberkommen.
Aber es ist doch schön, wenn es andere über einen sagen.
Ja gut, dann hat man vielleicht nur gut gespielt, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin weniger bescheiden als realistisch. Und ich hoffe, ich kann mir das auch eine Weile bewahren. Also ich denke, in dem Augenblick, in dem Sie anfangen, die Realität aus so einem ganz verzerrten Erfolgsblickwinkel zu betrachten, da sind Sie schon verloren. Also ich gebe mir sehr, sehr große Mühe, realistisch zu bleiben. Und
zu sagen, es ist nicht alles, da ist auch noch vieles drumherum und das ist nicht mein einziges Leben, dieser Erfolg, den ich habe.
Ja, natürlich, ja. Natürlich. Und es gibt andere Dinge, die mir sehr viel wichtiger sind. Natürlich freue ich mich ungeheuer und ich freue mich nicht nur über den Erfolg, so abstrakt, sondern ich freue mich natürlich vor allen Dingen, wenn ich von Kindern tolle Rückmeldungen kriege. Wenn ich merke, den Kindern machen die Bücher wirklich Spaß. Dafür schreibe ich sie ja. So, das ist großartig, da freue ich mich ganz sehr. Aber es gibt ja auch reale Menschen in meinem Leben. Freunde sind mir wichtig, Familie ist mir wichtig, Nachbarn sind mir wichtig. Das ganz, ganz, ganz normale Leben ist mir wichtig. Ja, ich glaube, damit das so bleiben kann, muss man auch realistisch bleiben.
Ich hätte jetzt gedacht, Frau Beue, wer Kinderbuchautorin ist, der hat irgendwann den großen Wunsch, auch selbst Kinder zu haben. Bei Ihnen haben wir eben ja schon so ein bisschen gelernt, was, korrigieren Sie mich, umgekehrt. Also erst kam der Wunsch, Kinder zu haben. Mhm. Und dann hat sich das Kinderbuchschreiben quasi so ergeben. Kann man sagen, das Jugendamt hat Ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht?
Ja, natürlich haben sie mir damit auch eine Tür geöffnet, von der ich vorher gar nicht wusste, dass sie da ist. Ich wäre immer Lehrerin geblieben. Also ich hätte nie angefangen, Bücher zu schreiben. Und da müsste ich ihnen natürlich eigentlich dankbar sein. Das bin ich aber nicht wirklich, weil das ist über 30 Jahre her. Ja. Und ich denke, das Familienbild und das Frauenbild, das wir damals hatten, war ein ganz anderes. Und es wurde mir knallhart gesagt, sie müssen sich entscheiden, entweder Mutter oder berufstätig. Wenn ich das heute bei Lesungen erzähle, dann frage ich die Kinder immer, wessen Mutter ist denn berufstätig? Und dann sind natürlich nur ganz wenige Finger, die nicht in die Luft gehen. Und dann sage ich, ja, euch alle würde das Jugendamt euren Müttern wegnehmen. Daran sieht man natürlich auch, dass es historischen Fortschritt gibt in dieser Frage. Da hat sich ja ganz viel getan. Aber für die anderen Frauen damals, die in meiner Situation waren und die eben nicht diese Möglichkeit hatten, war das ja ein herber Schlag. Ihre gesamte Lebensplanung ist über den Haufen geworfen worden. Und ich glaube auch nicht, dass es gut ist für Kinder, wenn Mütter zu Hause bleiben, die eigentlich gerne auch noch was anderes täten. Und wenn diese Mütter dann ihr ganzes Glück und ihre ganze Zufriedenheit nur aus den Kindern beziehen müssen. Ich denke, das also kann sagen, auch eine Belastung sein.
Wenn die Mütter quasi das auch arbeiten wollen, also es gibt ja auch viele, die sagen, die machen eine klare Entscheidung dafür, ich bleibe zu Hause, ich habe ein, zwei, vielleicht auch drei Kinder.
Alles prima.
Und das ist quasi mein Leben und meine Erfüllung auch.
Alles, das ist ja alles prima. Da kenne ich auch wunderbare Beispiele. Aber dann hat die Frau sich selbst dafür entschieden, so in das Leben einzugreifen, wie das Jugendamt es damals getan hat. Das finde ich schon eher grenzwertig. Also insofern hält mein Dank sich so ein bisschen in Grenzen.
Ja, aber Sie hatten eben die Möglichkeit zu schreiben. Sie hatten dieses Talent mit 5 schon entwickelt auf Butterbrotpapier und haben dann sich entscheiden müssen, war es wirklich so, schreibe ich jetzt Groschenromane, die Sie auch gerne gelesen haben, oder schreibe ich ein Kinderbuch?
Nicht mal das war eine wirkliche Entscheidung, sondern ich habe mich dann entschieden, ich trickse das Jugendamt aus. Ich arbeite doch, und zwar fange ich jetzt an zu schreiben. Und dann habe ich überlegt, was kann ich denn? Ich hatte einen hohen Respekt vor Literatur und habe mich dann entschieden, Groschenromane zu schreiben. Und habe auch einige gekauft und habe die gelesen mit großer Begeisterung.
Ich habe Ihnen, Sie werden es nicht glauben, ich habe Ihnen welche gekauft. Damit Sie auch einfach nochmal, ich hatte auch nicht mehr so die Ahnung, es gibt sie ja wirklich noch.
Ja, es gibt die noch.
Ich habe gedacht, wenn Frau Boye kommt, dass Sie auch nochmal sehen, wie der Markt heute so ist. Oder lesen Sie noch Groschenromane?
Nein. Ich habe die damals zur Vorbereitung gelesen.
Also ich hätte für Sie die Jubiläumsausgabe von Dr. Norden mit 3 Romanen in einem Band.
Das klingt nicht, als hätte sich viel geändert.
Chefarzt Dr. Holl, sein Leben, seine Liebe, seine Patienten. Mit der Folge
großartig.
Nur ein einziger Wunsch.
Großartig.
Und vielleicht auch für die Freunde des Südens, Toni der Hüttenwirt.
Ja.
Mit der Geschichte, Papa will wieder heiraten.
Also da wäre ich vielleicht nicht die Richtige gewesen, so mit meinem norddeutschen Hintergrund. Aber was Sie ausgelassen haben, das ist der Adel.
Ja, stimmt.
Also all die Komtessen, die auf weißen Pferden durch die Landschaft galoppieren, dabei beim Sprung über eine hohe Hecke leider zu Boden stürzen, sich dabei die Wirbelsäule brechen, gelähmt sind und dann Gott sei Dank auf Dr. Norden treffen, der sie dann heilt und sich gleichzeitig in sie verliebt. Also da gab's schon starke Möglichkeiten, die hätte ich auch gerne genutzt. Aber es ist dann eben wirklich nicht so gekommen, weil ich meinen Sohn gefüttert habe und dabei sind mir, und das ist jetzt wirklich ungelogen wahr, sind mir völlig unvorbereitet, völlig ungerufen die ersten Sätze zu meinem ersten Buch gekommen, das Sie ja schon erwähnt haben. Paul ist ein Glücksgriff, das ist ja eine Adoptionsgeschichte. Und da
was waren die ersten Sätze?
Bei anderen Kindern, also ganz wörtlich kriege ich es vielleicht nicht mehr hin, aber bei anderen Kindern ist alles ganz einfach. Sie wachsen bei einer Frau im Bauch und dann werden sie geboren und die Frau ist dann auch ihre Mutter. Und dann ist da meistens noch ein Vater und vielleicht Geschwister und wenn sie großes Glück haben, noch ein Hund. Bei Paul ist das alles anders. So, und diese Sätze hatte ich, ohne die gerufen zu haben, und habe mich dann, sobald mein Sohn geschlafen hat, hingesetzt, die aufgeschrieben, ohne den Hauch einer Ahnung, was folgen sollte, und war dann ziemlich begeistert, dass mir immer mehr und mehr und mehr und mehr einfiel. Es war eine große Freude auch, das zu schreiben, weil ich da zum ersten Mal seit meiner Kindheit wieder erlebt habe, wenn ich schreibe, fällt mir das Nächste immer wieder ein. So ist das bis heute. Ich sage immer, für mich ist Schreiben so ähnlich wie Lesen in meinem Hinterkopf.
Mhm.
So. Und,
also es gibt nicht das weiße Papier, vor dem Sie sitzen, gibt es sicher
doch,
auch mal, aber
es
ist jetzt
auch
nicht Ihr großes Problem, dass Sie sagen so, der Verlag sagt, Kirsten, also neues Buch und dann,
mit einem neuen Buch fange ich ja immer erst an, wenn ich den ersten Satz habe.
Aber dann kommen die anderen eben auch.
Dann kommen die anderen hinterher. Ja. Und es gibt schon bei mir auch Punkte, an denen ich merke, ich weiß nicht so richtig, wie es weitergehen soll. Das hat aber immer den Grund, dass vorher irgendwas schiefgelaufen ist. Dann muss ich zurückgehen, so vielleicht 20 Seiten oder so, das nochmal durchlesen und gucken, an welcher Stelle ist irgendwas in die Irre gegangen. Und wenn ich das dann korrigiere, dann geht's weiter.
Kinder- und Jugendbuchautorin und nicht Groschenheft-Autorin.
Leider.
Ach, das sagen Sie doch nur. Hätten Sie es gern gemacht?
Ich glaube, es hätte mir Spaß gemacht, ja.
Ja.
Aber vielleicht hätte ich es auch gar nicht so gut hingekriegt.
Die ersten Sätze sind wichtig. Ja. Tannenduft erfüllt den Raum und die beinahe vollständig heruntergebrannten Kerzen am Weihnachtsbaum spenden einen romantischen Schein. Zärtlich schmiegt sich die hübsche Hanna in Tobias Wagners Arme und lauscht selig seinem starken, beruhigenden
Herzschlag. Ich glaube, das hätte ich nicht weiterschreiben können.
Ich brauchte jetzt schon 2 Sätze, damit es spannend wird.
Ich fürchte, das wäre nicht ganz meine Art von Text gewesen.
Ich gebe es Ihnen mit, oder? Damit Sie einfach nochmal in Erinnerung schwelgen können.
Aber das lese ich sofort. Vielen Dank.
Für den Weg im Zug nachher.
Ja, dann merke ich, was mir alles entgangen ist wahrscheinlich.
Oder? Guten Abend im Möwenweg. Ein, ich sag mal, erstmal belangloser Straßenname, gibt es häufiger bei uns in Schleswig-Holstein. Wissen Sie, wo überall? Kirsten Boye ist mein Gast übrigens, Kinder- und Jugendbuchautorin.
Ich habe es nicht gegoogelt.
Ich habe es gegoogelt, in Büsum, da führt er zum Erholungszentrum an der Nordsee. In Hohwacht ist er ziemlich lang, das ist die Parallelstraße zur Straße an der Steilküste. Oh. In Kiel am Kurpark, am Strand in Schilksee, also überall maritim natürlich, es macht ja auch Sinn. In Husum sehr klein, da gibt es nur 5 Häuschen.
Ja, wahrscheinlich würde keiner von den Möwen wegen passen. Aber spannend ist, dass sie tatsächlich alle direkt am Wasser zu sein scheinen, also die Städte zumindest. Und das ist mein Möwenweg ja eigentlich nicht.
Ja, eben. Eben, das war auch mein Gedanke. Ich dachte, also erstmal, ne, könnte da jetzt, wo ich das jetzt gesehen habe und man googelt und sieht es da auf der Karte, hätten die Kinder wahrscheinlich nicht gewohnt und die Abenteuer erlebt, oder?
Nein, mein Möwenweg ist ja auch vollkommen fiktiv. Aber das spielt in einer Reihenhaussiedlung. Und Reihenhaussiedlungen finden sich ja häufig, und so ist es in diesen Büchern auch, in einer Neubau. Gegend. Und da gibt es ja häufig Straßen mit Vogelnamen oder mit Komponistennamen. Oder nicht ja, so,
dass Blumen auch gerne.
Blumen auch.
Blumen, genau. Asterweg neben Erikaweg.
Ja, das, ja, genau. Das hält das Ganze dann so ein bisschen zusammen.
Ja, ja. Aber und, Sie haben an Amselfink und dann eben Möwenweg.
Genau, gedacht. Und dann dachte ich Norddeutschland, dann nehme ich die Möwe. Genau.
Ja, also es ist eine neue Reihenhaussiedlung für alle, die es nicht kennen. Tara zieht mit ihren Brüdern und Eltern ein, Tineke mit ihrer Familie. Es gibt auch doofe Nachbarn. Und eigentlich erleben diese ja insgesamt 8 Kinder Alltagsgeschichten. Also ja, es sind nicht die großen Abenteuer.
Nein, das war mir eigentlich dabei auch wirklich wichtig. Also ich erzähle vielleicht erstmal, wie ich dazu gekommen bin, das zu schreiben.
Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen? Hier steht's.
Ja, ich kann Gedanken lesen. Also ich, meine Tochter war damals vielleicht so ungefähr 6. Ich kriege das nicht mehr richtig zusammen. Und ich habe ihr abends vor dem Schlafengehen vorgelesen, und zwar Bullabü von Astrid Lindgren. Mhm. Und da sagt die Erzählerin, mir tun alle Menschen leid, die nicht bei uns leben können. Und meine Tochter hat geseufzt und hat gesagt, mir auch. Und ich habe gesagt, siehst du, und ich habe die Bücher als Kind auch schon gelesen. Und ich habe mir auch so leid getan, dass ich nicht in Bullabü leben konnte. Und daraufhin hat meine Tochter gesagt, Quatsch, Mama. Mir tun doch nicht die leid, die nicht in Bullabü leben können. Mir tun die leid, die nicht bei uns leben können. Und ich habe gedacht, wieso das denn? Bei uns ist es doch eigentlich eher ziemlich langweilig. Wir haben damals in einem Reihenhaus gewohnt. Und dann habe ich aber begriffen, welchen unglaublichen Reiz das für Kinder hat. Eben wenn in all den Häusern junge Familien leben und die Kinder im Grunde wie eine große Familie kreuz und quer durch die Gärten sich besuchen können. Kinder verschiedenen Alters, Jungs, Mädchen, alle durcheinander, ohne dass die Erwachsenen, und das ist so ähnlich wie bei Bullabü, ohne dass die Erwachsenen sich einmischen.
Ja, aber eben in der Umgebung, die für sie das Größte ist. Ne? Also wir sagen vielleicht, es ist nur eine Wohnung, es ist nur ein kleines Reihenhaus oder es ist vielleicht sogar ein Hochhaus, eine Hochhaussiedlung. Aber da wachsen sie auf, das ist ihre Welt und die erkunden sie für sich.
Ja, für Kinder ist, denke ich, alles immer noch abenteuerlich, weil sie es ja nicht kennen. Und wenn sie viel mit anderen Kindern spielen können, ist es toll. Und das war für mich so der Anstoß, diese Bücher zu schreiben. Und ich habe auch gedacht, im Fernsehen, in Büchern sind Kinder immer konfrontiert mit Geschichten, in denen es ganz spannend und großartig zugeht. Also da erleben die die wahnsinnigsten Abenteuer. Und im Vergleich muss ihnen ja ihr eigenes Leben ganz klein und harmlos und langweilig vorkommen. Und ich wollte genau dieses alltägliche kleine Leben so erzählen, dass deutlich wird, das ist gar nicht so klein. Das ist eigentlich ganz großartig und wunderschön. Und ich hatte meine Zweifel, ob das funktionieren kann. Bei Bullabü funktioniert es ja, aber da haben wir auch kleine rote Häuser im Wald.
Das ist eine idyllische,
genau. Das ist eine idyllische Umgebung, die hatte ich ja nun überhaupt nicht zu bieten. Aber ich weiß eben inzwischen, es funktioniert auch in einer Reihenhaussiedlung und wahrscheinlich haben Sie recht, es würde auch in einem Hochhaus funktionieren. Einfach weil die Kinder da tatsächlich ihr eigenes Leben wiederfinden, die Dinge, die sie gerne tun oder gerne tun würden, sich identifizieren können. Und das Ganze ist eben einfach schön. Also die Tara, die Geschichte erzählt, sagt immer, es ist so schön, wenn es immer so schön ist. Also, und ich glaube, das ist für die Kinder das Entscheidende.
Ich finde das schön. Ich habe da nie drüber nachgedacht. Wir haben das natürlich auch den Kindern, also ich habe jetzt 3,5, sage ich gerne, also noch eine Bonustochter, 4, den 3, für die ich selbst verantwortlich bin quasi. Natürlich alle vorgelesen und sie haben es geliebt. Ich habe darüber nie nachgedacht. Also das ist tatsächlich so ein Bullabü, dass sie ein Bullabü geholt haben in die Welt der Kinder, die nun auch begütert waren in dem Sinne, weil auf dem Land und mit Garten vor der Tür.
Ja, natürlich.
Aber jetzt, wo Sie das sagen, denke ich auch an meine schönsten Kindheitserinnerungen waren, als wir in einer Dreizimmerwohnung gewohnt haben, als Papa und Mama noch nicht das Haus sich leisten konnten oder wollten oder wie auch immer. Das war alles sehr eng und das war die prägende Zeit. Und da hätte ich nie gesagt, ja, wieso wohnen wir nur hier? Und da gab es viel zu erleben eben.
Ja, natürlich. Also ich denke, für Kinder gibt es immer und überall viel zu erleben.
Eben.
Deshalb ist es ja auch so wichtig, dass sie so ein bisschen Freiraum haben und alleine draußen rumstromern können auch mal. Für Kinder ist immer die Welt, in der sie leben, die selbstverständliche, weil sie nichts anderes kennen. Und das ist überall auf der Welt so. Also selbst Kinder, die unter schrecklichen Bedingungen leben, anders in anderen Ländern, empfinden das als ihren ganz, ganz normalen Alltag.
Sie haben aber auch die Möwenweg-Stiftung gegründet. Was war der Anlass für Sie und Ihren Mann, diese Stiftung zu gründen?
Im Grunde sind wir da ähnlich reingerutscht, wie ich ins Schreiben gerutscht bin. Es war zu Anfang nicht geplant. Wir unterstützen seit 11 Jahren ein Projekt in Swasiland. Das liegt zwischen Südafrika und Mosambik. Heißt inzwischen Eswatini, weil der König den Namen geändert hat. Und das ist das Land mit der höchsten HIV-Infektionsrate weltweit. Und das heißt, unglaublich viele Erwachsene sterben, bevor ihre Kinder aus dem Kinderalter rausgewachsen sind. Es gibt aber keine Waisenhäuser, es gibt keine Waisenrente. Es gibt überhaupt kein staatliches Netz für diese Kinder. Und man muss.
Und ich habe es hier nochmal rausgesucht, 43% aller Kinder bis 16 sind dort Waisen.
Ja, das sind die letzten offiziellen Zahlen.
Das ist unvorstellbar.
Ich vermute, dass es inzwischen etwas besser wird. Und da diese Kinder nicht versorgt sind, gibt es ein Projekt im Land, das heißt Lizemba. Das ist in der Landessprache, heißt das Hoffnung. Da gibt es 100 Gebäude, nicht so riesengroße, in denen die Kinder am Tag von Frauen ehrenamtlich betreut werden. Und wir tragen dieses Projekt, also die Möwenweg-Stiftung trägt es zusammen mit einer ebenfalls kleinen Stiftung. Und ich halte mich jedes Jahr einige Zeit in, ich sag's jetzt mal korrekt, Eswatini auf und habe natürlich in diesen 11 Jahren unendlich viele Erfahrungen gesammelt, ganz viel gelernt. Es ist ständig gewachsen und gewachsen und gewachsen und darüber sind wir sehr glücklich.
Wir werden nachher noch darüber sprechen, dass es für Sie auch immer selbstverständlich war, gesellschaftliche Veränderungen auch in Ihren Geschichten auftauchen zu lassen, auch gesellschaftliche Missstände. Von dem, was Sie dort erleben, ja, an Leid sehen, auch an Hoffnung wecken können und an Dingen geben können. Wie viel kann da in Ihren Geschichten sich wiederfinden? Oder mal anders gesagt, wie viel kann man auch Kindern zumuten?
Ich glaube ja immer, man kann Kindern alles zumuten, was in irgendeiner Weise eine Rolle für ihr Leben oder das Verständnis des Lebens spielt. Man muss nur wissen, wie man es erzählt. Ich denke, sie dürfen Kinder nie überfordern. Dann legen die ein Buch beiseite oder sagen den Eltern, sie sollen nicht weiter vorlesen. Oder wenn es in der Schule vorgelesen wird, dann machen die innerlich dicht. Also damit erreichen sie nichts. Sie müssen immer in einem Rahmen bleiben, in dem es für sie bewältigbar ist. Aber ich glaube, sie können wirklich jedes Thema so erzählen. Und im Zusammenhang mit Eswatini habe ich 4 Bücher geschrieben. Das erste ist für Ältere. Das sind authentische Geschichten, die sind wirklich, also die handeln von Jugendlichen, die es tatsächlich gibt und von Kindern. Das ist schon sehr, sehr ernst. Also das würde ich niemandem unter 12 anbieten wollen. Das heißt, es gibt Dinge, die kann man nicht erzählen. Danach dachte ich dann aber für Jüngere vielleicht lieber mal ganz anders erzählen. Und da habe ich eine Reihe geschrieben. Das sind Krimis, hoffentlich auch lustig. Die werden erzählt von einem Jungen, der heißt Thabo und möchte, wenn er erwachsen ist, Detektiv und Gentleman werden. Und diese Reihe... Die Kombination ist doch gut, oder?
Absolut.
Also diese Reihe heißt eben Thabo, Detektiv und Gentleman und erzählt immer von irgendwelchen landestypischen Kriminalfällen, also Dingen, die es bei uns so nicht geben könnte. Und hoffentlich, habe ich ja schon gesagt, auch auf eine lustige Weise. Aber die Situation, also das Elend fließt schon reichlich mit ein, aber hoffentlich auf eine Weise, die die Kinder dann eben nicht so belastet, dass sie sagen, ach, das will ich gar nicht lesen, das ist immer alles so traurig.
Von Binnenland und Waterkant, Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk.
Ich sitze hier mit Kirsten Boje, Kinder- und Jugendbuchautorin, und was für eine wunderbare. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, man kann sagen, Bullerbü in unseren Alltag geholt hat mit den Möwenweg-Kindern damals.
Das freut mich, wenn es so gesehen wird, ja.
Hat sie Astrid Lindgren beeinflusst?
Enorm. Enorm. Also ich bin ja überzeugt, dass wenn man für Kinder schreibt, als Erwachsener, dass dann die allergrößte Rolle spielt, welche Bücher einem als Kind gefallen haben. Ich glaube, da wird man immer so ein bisschen in den Spuren dieser Autoren wandeln.
Ja, da müssen wir froh sein, dass es bei Ihnen nicht Lessing ist, denn Sie haben beim Topfschlagen Nathan der Weise als Reklameheft als Elfjährige unterm Topf hervorgeholt und verschlungen.
Das stimmt, aber das war auch den Bedingungen geschuldet. Also das war der 12. Geburtstag einer Freundin aus sehr bildungsorientiertem Elternhaus.
Ach was.
Und heute würde man ja am 12. Geburtstag keinen Topfschlagen mehr machen. Aber das hat man damals getan.
Ja, und schon gar kein Reklamheft und nicht Lessing drunter legen.
Ja, genau. Aber ich musste eben mit der Straßenbahn zurück nach Hause fahren. Und da kam das natürlich passend. Da habe ich dann sofort angefangen zu lesen. Und ich war total, total fasziniert, weil es so vollkommen anders war als alles, was ich bis dahin kannte. Ich habe unendlich viel gelesen. Also ich hatte schon einen ziemlichen Hintergrund. Aber dies war so ganz anders und so eine großartige Sprache. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas verstanden habe. Aber ich fand es einfach nur ganz toll.
Über Astrid Lindgren müssen wir gleich noch sprechen, oder?
Ja.
Wir sind uns einig, es wäre fast filmreif, dass man beim Topfschlagen Lessing als Reklamheft unter dem Topf findet. Ich finde das großartig. Wir haben tatsächlich auch noch, bis sie 10 war, hier unsere Tochter, auch noch Topfschlagen gemacht. Da mussten die durch, die Kinder. Wir haben immer gesagt, wir machen das klassisch. Da ist auch Blinde Kuh. Und wenn man die Animation richtig geschaltet, dann wird das schon.
In Wirklichkeit.
Aber macht kaum mehr einer. Ne?
Nein, aber in Wirklichkeit finden die es ja gut. Also wenn sie dazu gezwungen werden, glaube ich, finden die das in Wirklichkeit.
Ja, aber die kommen ja dann auch und sagen dann, ach, ich hatte, weiß ich nicht, bei der Sharon Mariah, da waren wir alle im Kino. Und dann waren wir bei der Melanie, schwimmen und ein Clown kam. Es wird ja schon heutzutage, weiß nicht, die kriegen ja auch Rückmeldungen, sie haben ja einen Einblick in die Kinderwelt von heute. Je früher, desto größer eigentlich, denke ich immer bei Kindergeburtstagen.
Ja, das ist ja tatsächlich so. Ja. Also es gibt ja ganze Institutionen, die davon leben, dass da Kindergeburtstage gefeiert werden. Das betrifft aber ja auch immer nur einen Teil. Also ich bin immer ganz vorsichtig, wenn über Kindheit gesprochen wird und wie sich die verändert hat und ich denke, bei uns, darüber wird ja Gott sei Dank in letzter Zeit endlich mal ein bisschen lauter geredet. Bei uns fällt die Gesellschaft ja so unglaublich auseinander. Und es gibt diese Schere. Und auf der einen Seite gibt es eben die Kinder, deren Eltern unendliche Summen für Geburtstagsfeiern ausgeben können und das tun. Und dann selbst eigentlich sich gar nicht mehr so furchtbar viel Mühe machen müssen. Die müssen das Geld investieren, aber durchführen tut es dann jemand anders für sie. Mhm. Sie haben nur noch das Problem des Transports. Aber auf der anderen Seite gibt es Kinder, die ihren Geburtstag überhaupt nicht feiern können, weil es gar kein Geld dafür gibt. Und die vermutlich sehr glücklich wären, wenn sie ihn mit Topfschlagen und Blinde Kuh überhaupt feiern könnten.
Absolut. Ich habe sie eben ganz gemein unterbrochen, weil ich diese Topfschlagen-Geschichte unbedingt anbringen wollte bei Astrid Lindgren. Mhm. Mit der Frage, welche Bedeutung sie für sie hatte. Sie haben gesagt, man schreibt quasi so oder in die Richtung, die man selber kennengelernt hat als Kind. Also Sie sind mit Astrid Lindgren groß geworden. Was haben Sie gelernt von ihr?
Was ich an ihr bewundere, das ist, dass sie ein unglaubliches Gespür dafür hat, wie Kinder fühlen und denken. Also das, glaube ich, ist das, was ihre Bücher tatsächlich trägt. Egal, wie die äußere Handlung ist. Aber das ist das, was ihre Bücher unterscheidet von anderen Büchern, die eine ähnliche Handlung haben. Und dass sie in der Lage ist, das auf so ganz einfache Weise rüberzubringen. Also diese Kombination aus einerseits einem großartigen Einfühlungsvermögen und andererseits der Fähigkeit, ganz, ganz einfach zu erzählen. Das ist das, was ich bewundere. Ob ich das nun hinkriege, das ist ja eine ganz andere Frage. Aber ich glaube, das ist das, was sich bei mir festgesetzt hat als Kind. Das ist auch das, weshalb ich ihre Bücher so geliebt habe. Ich habe tausende andere Bücher auch gelesen. So viel Astrid Lindgren gab es dann ja nicht, wie ich lesen wollte. Aber ich glaube wirklich, sie hat mich am stärksten beeinflusst. Ich habe auch fast alle Bände Karl May gelesen zum Beispiel. Aber ich glaube, der hat mich überhaupt nicht beeinflusst. So, obwohl ich ihn auch gut fand.
Es gibt ja Ihre Bücher tatsächlich auch in Schweden. Also wenn wir jetzt mal andersrum, Lindgren natürlich weltweit und für uns alle im Begriff. Aber Kirsten Boye Bücher gibt es auch in Schweden. Die Möwenweg Bücher habe ich extra nochmal geguckt. In einem schwedischen Buchhandel, so viel ich verstanden habe im Internet. Möwenweg gibt es nicht, kann man kaufen, aber auf Deutsch tatsächlich. Aber es gibt Matilda Tonkabara på Football.
Ja.
Zum Beispiel. Heißt hier, Lena hat nur Fußball im Kopf.
Ja, genau.
Also in Schweden dürfen sie nicht Lena heißen, sondern Matilda heißt das Mädchen.
Ja, genau. Das hat die Tochter von Astrid Lindgren hat meine Bücher jahrelang übersetzt, was mich natürlich sehr gefreut hat. Und die hat dann immer angerufen, das auch gemailt, aber eigentlich hat sie lieber angerufen, wenn ihr irgendwas unklar war, und ich habe dann auch bei ihr angerufen, wenn mir was unklar war. Und als dieses Buch Lena hat immer noch Fußball im Kopf bei mir ankam und hieß Matilda, da habe ich sofort angerufen und habe gesagt, warum? Also Lena ist doch auch ein schwedischer Name. Und dann hat sie gesagt, jaha, aber bei uns denken die Kinder bei Lena an Oma und Opa. Und das ist natürlich ein spannendes Thema. Namen haben ja immer irgendwelche, also wecken irgendwelche Assoziationen.
Ja, kommen ja auch wieder, da gibt es ja Wellen, aber dann ist die Welle da anders gerade am Schwappen.
Genau, die hatten Lena vor uns und deshalb hat sie es geändert. Und das finde ich auch sehr richtig. Also Übersetzungen sind ja sowieso ein spannendes Thema, weil da der Übersetzer immer gucken muss, wie dicht bleibe ich am Original und wie weit muss ich mich entfernen, damit es für unsere Kinder verständlich ist oder auch das Gleiche rüberkommt. Also Matilda war zu der Zeit in Schweden offenbar ein Name, der dem entsprach, was Lena bei uns war.
129 schwedische Kronen, wenn ein schwedischer Hörer gerade zuhört und wissen möchte, was das
ist. Ja, ich habe es gratis gekriegt.
Das wäre auch noch schöner, wenn Sie dafür hätten zahlen müssen. Erwachsenenbücher werden immer für Erwachsene geschrieben und Kinder- und Jugendbücher haben eine gewaltige Bandbreite. Sie haben eben bei Astrid Lindgren gesagt, wie sehr sie sich hineinfühlen hat können und dass das auch ihr Ziel immer war und immer ist, sich in die Welt der Kinder und in deren Gedanken hineinfühlen zu können. Wie schaffen Sie es immer, den richtigen Ton zu treffen in dieser breiten Altersspanne? Also von dem Kinderbuch bis hin zum Teenager.
Ich weiß ja nicht, ob ich es immer schaffe. Ich denke, ich habe es vielleicht auch manchmal nicht geschafft. Aber das ist keine bewusste Entscheidung. Ich habe im Hinterkopf sozusagen das Alter oder eher den Entwicklungsstand. Manche Kinder sind mit 9 so weit wie andere mit 12. Das habe ich irgendwo in meinem Kopf. Das heißt, ich kenne das Kind, für das ich schreibe. Und dann merke ich beim Schreiben, manchmal der Satz ist zu kompliziert oder so würden Kinder in dem Alter nicht denken. Ich habe da irgendeine Instanz im Hinterkopf, die mich steuert, die ist aber nicht bewusst. Ich plane in der Vorphase durchaus bewusst. Also das ist nicht alles spontan. Wenn ich erstmal angefangen habe zu schreiben, dann kommen die Sätze spontan. Aber sozusagen die Handlungsstruktur oder so, das plane ich durchaus ganz bewusst vor. Aber den Ton kann ich nicht bewusst planen.
Und wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, gesellschaftliche Veränderungen, Missstände sind Thema in Ihren Büchern, Gewalt, Mobbing, Eifersucht unter Geschwistern, Obdachlose, ein Flüchtlingsjunge aus Syrien. Warum ist es so wichtig für Sie, dass so etwas auch stattfindet in Ihren Büchern?
Weil es mir wichtig ist, die Kinder nicht nur zu unterhalten, das finde ich auch ein ganz wichtiges Ziel, aber sie auch aufmerksam zu machen auf die Probleme der Welt, die sie umgibt. Die Kinder leben in dieser Gegenwart, die leben in diesem Land und alles, was hier passiert, betrifft sie auch. Und wenn sie erwachsen sind, wird es sie sogar noch mehr betreffen. Und ich denke, Kinder für Themen zu sensibilisieren, man kann Kinder sehr viel leichter sensibilisieren als später Erwachsene, das ist auch eine wichtige Aufgabe von Büchern. Und mit Geschichten können Sie da ja sehr viel mehr erreichen. Da können die Kinder sehr viel mehr erfahren. Da sind sie gefühlsmäßig viel stärker drin, als wenn man ihnen irgendwas theoretisch vorträgt. Und deshalb glaube ich, da können Bücher eine ganze Menge bewirken.
Ja. Was ich sehr schön fand, von wegen Kinderfeedback, bei einer Lesung war wohl mal ein Dialog, hast du gehört, sie hat mehr als 100 Bücher geschrieben, sagt das andere Kind, ist ja kein Wunder, sie war mal Deutschlehrerin.
Ja, das...
Das finde ich schon mal sehr schön. Was Ihnen besonders am Herzen liegt, ist die Leseförderung. Kinder zum Lesen zu bringen. Wie kriegen Sie mit, dass da ein Defizit besteht? Weil ich sage mal, zu Ihren Lesungen kommen die, die da bewusst hingehen. Die wissen, die haben auch gelesen und die feiern Sie natürlich auch im besten
Fall. Ja, die feiern mich zum Glück, keineswegs immer. Aber Kinder sind ja, Kinder sind schon ziemlich ehrlich. Aber das sind natürlich die, die gerne lesen oder deren Eltern ihnen vorlesen. Ich bin aber auch viel an Schulen unterwegs und da liegen mir gerade Schulen in so sogenannten Brennpunktgebieten am Herzen, weil die Kinder eben von zu Hause am wenigsten mit Büchern in Kontakt kommen. Und da finde ich es sehr schön, wenn man da vorlesen kann und es ihnen vielleicht Spaß macht, sie vielleicht auch erleben. Viele dieser Kinder haben ja überhaupt kein Selbstbewusstsein in Bezug auf Bücher. Und sie vielleicht dann auch bei der Lesung erleben, Mensch, ich bin ja doch gar nicht zu dumm so für Bücher, ich verstehe das alles. Und wenn ich dieser Frau irgendwie eine Frage stelle oder so, dann findet sie die Frage auch ganz klug und beantwortet die. Also dass man da auch so ein bisschen ein anderes Verhältnis zu Büchern aufbaut. Aber sie müssen gar nicht Autorin sein, um was darüber zu erfahren. Wir wissen ja seit dem letzten Dezember, da ist so eine internationale Untersuchung veröffentlicht worden und die Ergebnisse bestreitet niemand, dass ein Fünftel der 10-Jährigen in Deutschland nicht so lesen kann, dass sie hinterher wissen, was sie gelesen haben. Die kennen vielleicht die Buchstaben, die können auch die Wörter zusammenziehen, ganz langsam. Aber das ist so anstrengend, dass sie gleichzeitig nicht auch noch verstehen können. Das hat was damit zu tun, wie unser Kurzzeitgedächtnis arbeitet, will ich jetzt nicht erklären. Das ist einfach eine Tatsache. Und dieses Fünftel der 10-Jährigen, die nicht sinnentnehmend lesen können, die lernen es später nicht mehr, weil in den weiterführenden Schulen wird Lesen einfach vorausgesetzt. Das heißt, die stürzen in allen Fächern ab. Was das mit deren Selbstbewusstsein macht, möchte ich überhaupt nicht wissen. Die wären vielleicht geniale Mathematiker, aber Textaufgaben können sie ja nun leider nicht verstehen. Also sind sie auch in Mathe schlecht, sie sind in Bio schlecht, sie sind in Geschichte schlecht. Sie kommen in keinem Fach richtig über die Runden, schaffen in den seltensten Fällen einen Schulabschluss. Sie werden auch keine Berufsausbildung durchlaufen können, weil man bei uns nämlich auch die Berufsschule besuchen muss. Und Gott sei Dank, wir haben ein tolles Ausbildungssystem in Deutschland. Aber diese Menschen sind überfordert. Das heißt, als Erwachsene werden sie sich auch nicht selbst ernähren können. Die werden immer von Transferleistungen leben müssen. Und was ist das für ein Leben? Aber selbst wenn wir mal davon wegdenken, wenn wir sagen, das ist uns doch völlig egal, so wie die leben, Hauptsache uns geht's gut, dann sind ja die Konsequenzen für das Land ganz erschreckend. Und andererseits wäre es so wahnsinnig einfach, an dieser Stellschraube zu drehen. Wenn wir das hinkriegen würden, wären schon viele, viele Probleme, die sich daraus ergeben, behoben.
Woran liegt das, dass wir auf 20% fast kommen? Ist es das Internet? Ist es die Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund? Sind es die, wie werden sie so oft genannt, die bildungsfernen Schichten? Und die hat es immer schon gegeben.
Also das spielt alles eine Rolle. Diese Untersuchung, die das Ergebnis erbracht hat, ist sehr umfassend. Und da ist auch immer der familiäre Hintergrund der Kinder untersucht worden. Und es gibt einen Riesenabstand, einen Lernabstand von 2 Jahren zwischen Kindern aus bildungsorientierten Elternhäusern und denen, bei denen Bildung und Lesen keine so große Rolle spielt. Also das ist der Hauptfaktor. Bildungshintergrund des Elternhauses. Es wird immer gesagt, das kommt, weil wir die ganzen Ausländer haben. Natürlich spielt Migration eine Rolle, weil natürlich auch viele Migranten sich unter den Familien finden, bei denen der Bildungsstandard nicht so hoch ist. Aber der entscheidende Faktor ist die Bildung. Aber wir haben jetzt ein zusätzliches Problem. Immer mehr Kinder kommen in die Schule, ohne die notwendige Sprachfähigkeit zu haben. Und das sind nicht nur Kinder mit Migrationshintergrund. Das sind auch viele, viele deutsche Kinder aus eher bildungsfernen Schichten, mit denen einfach zu Hause immer weniger gesprochen wird. Wir kennen ja alle das Bild von Eltern, die eine Kinderkarre schieben und statt mit ihrem Kind sich zu unterhalten,
aufs Smartphone gucken
oder es am Ohr haben oder wie auch immer. Also ich denke, die digitalen Medien haben eine ganz, ganz große Rolle da auch gespielt bei diesem.
Es ist auch leichter, Kinder, ich sag mal, ruhig zu stellen, ne? Also auch zu Hause, sie vor den Fernseher zu setzen. Es läuft rund um die Uhr Kinderprogramm, nicht wie damals, man wartete auf, weiß ich nicht, 16 Uhr, Spaß am Dienstag oder so.
Das ist wirklich, das spielt wirklich eine riesengroße Rolle. Und da sehen wir eben auch, in anderen Familien wird darauf geachtet. Also das ist entscheidend. Und dann haben die Kinder heute häufig eben auch gar nicht mehr die nötige Frustrationstoleranz. Das hängt wieder mit dem Nutzen von digitalen oder audiovisuellen Medien zusammen. Es wird viel weniger mit anderen Kindern gespielt. Nicht, da lerne ich automatisch Frustrationstoleranz. Da bin ich immer mal derjenige, der verliert und dann werde ich vielleicht wütend und auf die Dauer lerne ich, aber das bringt es nicht
also
immer.
Also die Kinder im Möwenweg würden heute eher die Tür geschlossen halten und sich vielleicht, wenn es hochkommt, noch verabreden, aber drin gemeinsam an der Konsole sitzen, möglicherweise.
Die Wahrscheinlichkeit ist groß, ja. Die Wahrscheinlichkeit ist groß. Also das heißt, da fehlen ganz, ganz viele Voraussetzungen, die sprachliche und eben verhaltensmäßige Voraussetzungen, um in der Schule erfolgreich zu sein. Und das Spannende ist, dass wir sehen, dass Kinder, die mehrere Jahre Kita hinter sich haben, viel weniger Probleme haben. Zum einen, weil sie sprachlich ganz anders, ganz andere Möglichkeiten hatten und da einen ganz anderen Stand entwickelt haben. Das sieht man vor allen Dingen bei Kindern mit Migrationshintergrund. Die sind dann praktisch deutschen Kindern gleich. Und dann haben sie aber natürlich auch schon viele Dinge gelernt, verhaltensmäßig, die später für die Schule wichtig sind. Es gibt viele Forderungen, die man für die Grundschule stellen kann, was sich da verändern muss. Ich fürchte aber, das wird alleine nicht ausreichen. In Österreich gibt es 2 Jahre Vorschulpflicht zum Beispiel. Die haben auch ihre Gründe dafür. Ich denke, wenn man sieht, dass unser Bildungssystem, so wie es zurzeit ist, nicht mehr ausreicht, dann wird man daran was ändern müssen. Das ist immer so gewesen. Also, und es wird Proteste geben ohne Ende, als die Schulpflicht eingeführt wurde vor 200 Jahren. Da sind die Menschen auf die Barrikaden gegangen. Die haben gesagt, das sind unsere Kinder, wir können doch wohl entscheiden, die müssen uns auf dem Feld helfen und so.
Ja.
Und dann waren es zuerst nur 4 Jahre, dann hat man gemerkt, die 4 Jahre reichen nicht. Dann wurden es 6, dann wurden es 7, dann wurden es 9. Man hat das immer angepasst. Und unsere Gesellschaft wird komplexer. Das, was von den Kindern später erwartet wird, wird immer, immer umfangreicher. Und wahrscheinlich werden wir unser Bildungssystem wieder anpassen müssen.
Mhm. Viele ihrer Bücher können quasi überall spielen. Wir haben schon über den Möwenweg gesprochen. Diese Reihenhaussiedlungen, die gibt es natürlich überall in Deutschland. Möwenweg gibt es sogar in Stuttgart auch. Also das ist nicht nur ein maritimes Thema. Aber es gibt dieses schöne Buch, Ein Sommer in Sommerbü. Und ich habe Mia eben zitiert. Das ist die jüngste meiner vielen Kinder, 11. Die verschlingt das gerade. Sie liebt es. Und ich bin natürlich ihr Star, weil ich sagen kann, hier sitzt die Frau, die das geschrieben hat. Und dieser Roman spielt tatsächlich bei uns in Schleswig-Holstein, nämlich an der Schlei.
Ja, obwohl die Schlei nie genannt wird. Ich bin immer vorsichtig, weil ich dann eingeschränkt bin und nicht irgendwas erfinden kann, was es da gar nicht gibt. Sonst sagt nachher jemand, ja, aber wenn man um die Kurve fährt, dann steht da ja gar keine Mühle. Aber es ist die Schlei und man kann sie auch sehr gut wiedererkennen.
Sie hatten die vor Augen beim Schreiben und beim Lesen kann man sie tatsächlich vor Augen haben. Sie haben seit vielen Jahren ein Ferienhaus, nicht an der Schlei, da legen Sie Wert drauf.
Ja, ich hätte natürlich gerne eins an der Schlei, aber da muss man, glaube ich, schon ein großes Glück haben. Und wir haben ohnehin Glück in der Nähe der Schlei.
Ja, in der Schlei-Region, wie sie ja auch touristisch genannt wird. Die schönste Ecke Deutschlands, oder?
Also meiner Meinung nach ja.
Meiner auch.
Ich propagiere das auch immer und bin gespannt, ob sich die Touristenzahlen in den nächsten Jahren nicht enorm in die Höhe entwickeln werden.
Ja, erst kam der Landarzt. Das ist ja jetzt ein bisschen abgeebbt. Jetzt müssen Sie eigentlich wieder hier mit Sommerbü dafür sorgen.
Ja, genau. Das war der Versuch, sozusagen den Landarzt zu ersetzen, was den Tourismus betrifft.
Es gibt in diesem Buch ein verwunschenes, total einsames Haus, das es tatsächlich auch gibt, oder?
Ja, ich sag nur nicht, wo es liegt. Ich habe inzwischen schon viele Vorschläge gekriegt von Lesern. Die schicken zum Teil Fotos sogar, ja. Aber dann schreibe ich immer, ich schweige wie ein Grab.
Aber warum? Sie könnten da so einen kleinen Laden auch aufmachen, da könnte man die Bücher gleich verkaufen.
Ja, aber vielleicht möchten die Menschen, möchten die Menschen, die da leben, gar keinen kleinen Laden aufmachen. Und wenn sie Poster verkaufen von sich selbst und möchten auch nicht belästigt werden.
Aber die Menschen, die da leben, wissen das?
Nein, ich glaube nicht. Ja, vielleicht wissen sie es inzwischen.
Also sie haben das gesehen und haben gesagt, so da lasse ich das Spiel.
Ja, ich habe mich wirklich gefragt, wer kann das sein, der so lebt? Weil es ja wirklich so abgelegen ist, keine Straße hinführt, es nur einen Steg zur Schlei hin gibt, das Haus also nur per Boot zu erreichen ist. Und da ist mir dann eben die Idee dieser Oma gekommen, die ja schon so ein bisschen skurril ist. Und ich habe mir sofort die Frage gestellt, wie würden denn Kinder, Gegenwartskinder, Großstadtkinder unter diesen Bedingungen leben können? Und das hat mich auf die Idee zur Geschichte gebracht.
Ohne Telefon, ohne Internet und all das.
Ja, alles, was für Kinder, vor allem je älter sie werden, die Martha, die Älteste, ist ja so in der Pubertät. Das ist ja überlebenswichtig. Ja. Eltern suchen ja ihre Urlaubsziele danach aus, ob es da WLAN gibt. Das geht ja gar nicht ohne Instagram oder Snapchat. Kommt ja keiner mehr über die Runden.
Ja, mein Instagram-Motiv wäre es. Das ist ja auch sehr wichtig heutzutage. Also so ein verwunschenes Haus klickt gut.
Ja, das ist richtig. Danach werden ja auch die Ziele inzwischen ausgesucht. Aber trotzdem werde ich nicht preisgeben, welches.
Ist es denn mehr Richtung Missunde, Richtung Maasholm, Arnis, so die Ecke?
Sie versuchen es jetzt, ja, oder? Ja, Sie versuchen es. Ich merke das schon.
Ja, also, verwunschen ist so Misshunde eigentlich, die Ecke.
Na, es ist so ein bisschen, also ich sag mal, es ist stärker in Richtung Mündung. Da sage ich auch nichts Neues, weil die Mündung eine große Rolle spielt. Es gibt eine dramatische Szene, wo die Kinder mit dem Boot...
Das heißt, wenn ich jetzt die Schleifahrt mache, die ich ja gerne mal mache, mit dem Raddampfer von Kappeln zu Schleimünde, wo man an Maasholm vorbeifährt, könnte ich das Haus da sehen?
Ja... Vielleicht.
Dann gucke ich nächstes Mal ganz genau hin. Also Schleswig-Holstein, ja, eine ganz besondere Beziehung für Sie. Das merken wir dann an dem Buch. Sie wohnen tatsächlich auch in Schleswig-Holstein?
Ja, 100 Meter hinter der Hamburger Grenze.
Also wohnen Sie in Schleswig-Holstein und sind wahrscheinlich deswegen stolze Schleswig-Holsteinerin.
Ja, ich bin stolze Schleswig-Holsteinerin und stolze Hamburgerin. Ich finde, das geht super gut zusammen. Man kann ganz gut eine doppelte Staatsbürgerschaft haben.
Aber 100 Meter ist tatsächlich nicht weit. Also das heißt, Sie können rüber gucken und die können zu Ihnen rüber gucken.
Ja, und wenn man gut Kirschkerne spucken kann, kann man auch einen Kern rüberspucken.
Oder? Ich habe das gut durchgehalten mit Boje, oder? Man will immer Boje sagen, aber es ist falsch.
Aber es freut mich sehr, dass Sie es tatsächlich geschafft haben. Denn Sie erreichen ja viele Menschen und wenn die jetzt alle Boje sagen, dann sind wir schon einen Schritt weiter.
Ja, wir müssen es aber auch buchstabieren, denn wir sind uns ja einig, es wäre allein deswegen schon blöd, wenn man es mit J schreibt, weil man sie dann bei der Internetsuche nicht findet. Auch in dem Internetbuchshop. B-O-I-E.
Richtig.
Kinderbuch eingeben und dann werden 115, 14, 20, man weiß es nicht, Sie wissen selber nicht, auf jeden Fall über 100 Bücher aufgelistet. Und jedes davon ist ein Meisterwerk.
Das nun ganz sicher nicht, aber all das entsprechend kann man ja mal gucken.
Ich wollte nur noch mal Ihre Bescheidenheit rauskitzeln, die Sie ja in gewisser Weise am Anfang auch von sich gewiesen haben.
Oder meinen Realismus.
Oder so, richtig. Wir haben eine kleine Schnellfragerunde noch zum Schluss, wie sich das gehört in so einer Sendung. Einer Talkshow mit einer Autorin, die überhaupt kein Buch in die Kamera gehalten hat, nicht mal vors Mikrofon. Das ist auch selten bei Autoren.
Ja.
Wenn Sie ins Fernsehen eingeladen werden, nehmen Sie mal ein Buch mit oder sagt der Verlag, nimm mal mit, muss auf dem Tisch liegen?
Das, wenn es um das Buch geht, natürlich. Aber wenn es um ein anderes Thema geht, also jetzt zum Beispiel Thema Lesen, dann fände ich das ziemlich verfehlt.
Welches Buch hätten Sie denn heute mitgebracht? Welches hätte Ihnen der Verlag ans Herz gelegt?
Immer das Neueste. Und das ist das, über das wir ja ohnehin gesprochen haben. Ein Sommer in Sommerbühl.
Da haben wir doch alles erledigt auch, oder? An Werbung. Wirklich empfehlenswert. Also Mia Prädikat, 5 von 5 Sternen.
Grüßen Sie sie ganz herzlich und sagen Sie vielen Dank.
Und sie hat Geschmack, offenbar. Von wem hat sie das nur? Jetzt die Schnellfragerunde. Sie antworten einfach kurz, was Ihnen dazu einfällt. Los geht's. Schreiben ist für mich.
Glück.
Wenn ich nicht schreibe, dann?
Denke ich über Schreiben nach.
Arztroman oder Adelsschmonzette?
Eine Kombination aus beidem.
Ich starte nie in den Tag ohne?
Grünen Tee.
Wenn ich eine Superkraft hätte, dann wäre das?
Die Fähigkeit, Politiker oder andere Entscheidungsträger zu überzeugen.
Dieses möchte ich unbedingt noch schreiben.
Das kann ich nicht sagen. Das ist so viel. Das ist so viel. Ich habe eine unendliche Liste an Ideen. Die werde ich in diesem Leben nicht mehr abarbeiten.
Nicht alle meine Bücher haben ein Happy End, aber...
Aber ein offenes Ende. Ich glaube, es muss am Ende für Kinder immer Hoffnung geben.
Abgesehen von der wunderbaren Schlei liebe ich in Schleswig-Holstein besonders...
Den östlichen Hamburger Stadtrand.
Mein erster Leser ist...
Mein Mann.
Dass ich das Bundesverdienstkreuz habe, finde ich...
Erstaunlich.
Wo liegt es?
In einer Schublade im Schlafzimmer. Ich habe es noch nie angemacht.
Auch nicht an die Wand gepinnt oder so?
Nein, ich überlege aber inzwischen tatsächlich, ob ich es mal mitnehmen soll. Da gibt es 3 Formen und eine ist ziemlich riesengroß. Zu Lesungen, weil manchmal, wenn ich eingeführt werde, wird davon gesprochen und dann wollen die Kinder das sehen. Und ich glaube, dann hätte es endlich eine Funktion.
Man kriegt das dreifach tatsächlich?
Ja, in 3 Größen.
Mhm. Damit es quasi zu jeder Kleidung passt und zu jedem Anlass. Mhm. Ja, das ist ja interessant. Als meine Kinder klein waren, fanden sie meine Bücher?
Total langweilig. Die haben gesagt, das sind ja keine Bücher, Mama. Das hast ja nur du geschrieben.
Und trotzdem so ein Erfolg. Kirsten Beuer, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Ich war sehr gerne hier.
Immer dienstagabends ab 8. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin.